Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich habe am gestrigen Tage vom Computerspielen einen Gitarrenfinger bekommen. Total verrückt. Guten Abend zu Trackback, der Show mit Internet und so, wo wir euch auch in dieser Woche wieder präsentieren, was in der letzten Woche so geschehen ist und irgendwie mit diesem seltsamen Internet zu tun hat, das sich möglicherweise demnächst mal durchsetzen wird. Und da gibt es immer jede Menge schöne Ideen, wo man denkt, das ist doch mal gut, das könnte man vielleicht weitertragen, vielleicht wird da was draus. Und es hat neulich jemand, der sich im Internet Sofakissen nennt, die Idee gehabt, bedingungslos gescheite Hardware für alle an den Start zu bringen. Also die Idee ist, es gibt da draußen Leute, die kaufen sich jede Woche ein neues Technikspielzeug und es gibt da draußen andere Leute, die haben nix. Oder so einen alten klapprigen Rechner, der ungefähr Geräusche macht wie ein Staubsauger und wo man den Dieselmotor anwerfen muss, wenn man ins Internet will. Und vielleicht hat er sich überlegt, könnte man die so zusammentun und das an das gute Menschen appellieren und überhaupt. Jetzt ist es natürlich mit Projekten immer so, wenn man die im Internet macht, dann gibt es sofort immer Neider und Hater, also Leute, die sagen so, nein, es geht nicht, die müssen trotzdem Geld bezahlen, wer kontrolliert denn überhaupt, dass das alles gut wird und so weiter und so fort. Und das will ich heute mal von ihm genau wissen, wie er sich das vorgestellt hat, wie die Reaktionen sind und ob es da schon vor allen Dingen Leute gibt, die da mitmachen und ihre Technik einfach so an den Leuten hergibt oder ob es doch so eine Art kleine Online-Tauschverkaufsportal wird. Das werden wir heute in der Sendung haben. Wir werden natürlich auch noch über das saubere EU-Internet reden. Es gibt noch viele kleine Links und ein bisschen Netzmusik. Also die Musik, die ihr euch einfach so runterladen könnt, weil sie unter einer Creative Commons Lizenz steht, die euch auch erlaubt, dass ihr sie weitergeben dürft, wenn ihr zum Beispiel sagt, wo es denn genau herkommt. Also ihr müsst die Quelle immer mit angeben, aber das gehört ja sowieso zum guten Ton. Die erste Musik dieser Art kommt von einer Band, die jetzt nicht ihr völlig neues Genre geschaffen hat. Also man hat eine sehr klare Inspiration, wenn man die Musik hört. Man weiß nämlich, okay, Zero Call mögen Daft Punk. Und jetzt kann man nicht sagen, ja, okay, wenn ich die Musik hören will, dann mache ich mir einfach Daft Punk an. Aber so einfach ist es nicht, weil sie zwar ein deutliches Vorbild haben, aber doch noch genug eigene Sachen mit reinbringen, dass die Musik dann doch selber zu hören ist und doch gar nicht so schlecht. Das könnt ihr euch selber von überzeugen, indem ihr es einfach runterladet. Unter trackback.fritz.de gibt es den Link. Oder indem ihr jetzt aufmerksam die Ohren spitzt. Wir hören nämlich von Zero Call Say Hello to Devil.
I'm not afraid to die.
Trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung und da könnt ihr auch die Musik runterladen, die wir hier spielen, zumindest die Netzmusik. Und Zero Call mit Say Hello to the Devil ist eine eben solche.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche Nachrichten, die sich im Netz ereignet haben, die dort weit rumgereicht wurden, von denen wir denken, vielleicht könnte euch das auch interessieren. Wayne Schlegel präsentiert das Ganze heute und es ist wahrlich Weltuntergang, denn es gibt ein paar wilde Sachen. Nicht so überraschend ist ein Datenschutzskandal bei Facebook, aber ein untotes soziales Netzwerk erwartet und möglicherweise eine große Überraschung.
Möglicherweise ist bald Weltuntergang, denn es ist etwas passiert, womit niemand mehr gerechnet hätte. File-Sharing zu privaten Zwecken wurde legalisiert. Bevor ihr jetzt gleich eure Downloads anwerft, die Nachricht kommt aus Portugal. Wie der Nachrichtendienst Heise schreibt, hat dort die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen 2000 Tauschbörsennutzer zurückgewiesen und gleichzeitig erklärt, dass File-Sharing für rein private Zwecke rechtmäßig sei. Und noch etwas Unglaubliches, MySpace lebt. Das soziale Netzwerk, mit dessen Einstellung seit Monaten gerechnet wird, hat sich überraschenderweise zurückgemeldet. In einem Video wird ein neues Design für die Plattform gezeigt, das aktuelle Trends aufgreift und gar nicht mal schlecht aussieht. Die Seite T3N bezeichnet das Design als schicke Mischung aus Google Plus und Pinterest. Aber ob das den Großvater der sozialen Netzwerke retten kann? Vielleicht können dabei ein paar weitere Datenschutzskandale bei Facebook helfen. In der vergangenen Woche beklagten sich User darüber, dass alte private Nachrichten öffentlich einsehbar sind. Facebook wiegelt ab, das seien alles Pinnwandeinträge, die nur deshalb wie Privatnachrichten klingen, weil Facebook früher eben anders genutzt wurde. Trotzdem bleiben einige User dabei, dass es sich bei den Veröffentlichungen nur um private Nachrichten handeln könne. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat unterdessen dazu aufgerufen, ihm entsprechende Beweise zukommen zu lassen. Open Source Software hat immer noch einen mäßigen Ruf. Sie sei kompliziert zu bedienen und sieht hässlich aus, sind die häufigsten Vorwürfe. Aber sie funktioniert und die Ergebnisse sind beeindruckend. Wie Nutzer der Open Source 3D Software Blender immer wieder durch schicke Filme beweisen. Neuestes Werk ist der Film Tears of Steel, der ein düsteres Zukunftsszenario zeigt. In einer Mischung aus Animation und realen Schauspielern wird erzählt, wie eine einzelne Liebesgeschichte den Untergang der Welt verursachen oder verhindern kann. Filmography heißt ein Blog, in dem Christopher Maloney mittels eines Druckers und einer Kamera Filmszenen in die echte Welt holt. Dazu druckt er sich einzelne Szenen aus und geht zum Ort, an dem sie gedreht wurden. Dort hält er den Ausdruck so, dass er nahtlos mit der Szenerie zusammenpasst, macht davon ein Foto und postet das dann in seinem Blog. Bis jetzt ist Christopher nur in New York unterwegs gewesen. Vielleicht habt ihr ja Lust, ähnlich beeindruckende Bilder an anderen Orten zu machen. Der Wahlkampf in den USA läuft auf vollen Touren und die passenden Parodien lassen nicht lange auf sich warten. Gerade macht im Netz ein Videoremix von Dyren Lyons die Runde, der Barack Obama in einer ungewöhnlichen Rolle zeigt, als Rapstar.
I got 99 problems, but it's not one. 99 problems. It ain't one. With all your bank problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but Mitch, not one hit me.
Auch wenn 99 problems, but Mitt ain't one auf den ersten Blick so aussieht, als würde Obama einfach nur seinen Gegner Mitt Romney dissen, geht der Text weiter. Obama werden Worte in den Mund gelegt, die ihn als machthungrigen Bankenfreund erscheinen lassen.
Und egal, ob ihr damit übereinstimmt oder nicht, das Video ist auf jeden Fall sehr schick anzusehen. Guckt euch das mal an. Auch die anderen Links gibt's bei trackback.fritz.de. Wenn ihr irgendwie im Netz unterwegs seid, möglicherweise bei Twitter sogar, dann ist euch unter Umständen in der vergangenen Woche das Hashtag, also das Schlagwort SMW Berlin über den Weg gelaufen. Das ist so eine Veranstaltung gewesen, das hat man mitgekriegt, wenn man von außen drauf geguckt hat, die irgendwie irgendwas mit Netz zu tun hat und die nicht nur an einem Ort stattgefunden hat, sondern über mehreren. Und was man also weiß, wenn man da drauf guckt, das ist irgendwas mit Social Media Nerds, die irgendwie die Stadt bevölkern und die irgendwie alles machen. Also was da thematisch an mir vorbeigezogen ist, konnte ich nicht tatsächlich irgendwie zusammenbringen. Deswegen haben wir jetzt Rico Valtin im Studio, der ist einer von den Organisatoren. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus, grüß dich.
So, ich habe irgendwie von Gendatenbanken gelesen, von Business Sachen, von PR, von Journalismus, von Wikipedia, von Partys. Was genau ist denn der thematische Schwerpunkt? Also halt, Social Media jetzt zu sagen, es zählt nicht, weil Social Media ist ja quasi, kann ja quasi alles. Was ist denn sonst noch irgendwie ein thematischer Schwerpunkt dieser Woche?
Na, ein Schwerpunkt war halt, wie kann man im Internet Geld verdienen, wie kann man für Künstler Finanzierungsmodelle finden, also Stichwort Crowdsourcing zum Beispiel. Aber ein anderer Schwerpunkt war zum Beispiel auch, dass natürlich die Professionalisierung voranschreitet, dass keiner mehr so richtig an Social Media vorbeikommt. Uns geht's halt nicht nur um die Social Media Nerds oder die Hardcore-Nutzer, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, unsere älteren Generationen, Mittelständler, Leute aus Firmen müssen sich auch damit beschäftigen. Und da haben wir viele Workshops auch angeboten, die auch gut angenommen wurden.
Okay, da will ich gleich mal zum Publikum kommen, aber eine Nachfrage muss mir noch gestatten. Kann man denn jetzt im Internet Geld verdienen oder nicht?
Naja, das
wird ja immer noch bezweifelt.
Es gibt Leute, denen das gelingt. Wir hatten zum Beispiel den Gründer von Flatter dabei und den Podcaster Tim Pritlove, den du ja auch kennst. Und in der Podcast-Szene funktioniert das ziemlich gut halt schon für einige Leute mit Geld verdienen.
Ich wollte gerade sagen, wer außer Tim Pritlove verdient dann noch Geld?
Nein, der Holgi ja noch. Und wir haben aber auch einen Film gezeigt, einen Horrorfilm aus Berlin, der in Berlin produziert wurde und der komplett aufs Crowdfunding finanziert wurde. Mhm. Ist natürlich so. Im Moment wird noch keiner reich im Internet. Okay. Musiker haben immer noch Probleme, aber es gibt halt neue Möglichkeiten.
Also ein bisschen geht schon was. Mit dem Reichwerden warten wir dann noch. Jetzt hast du schon gerade gesagt, dass die Vorträge gehalten wurden. Waren auch so für Leute, die jetzt noch nicht so richtig tief drin sind. Waren die denn tatsächlich auch da? Wie sah das Publikum aus?
Ja, wir haben uns echt gefreut. Wir haben uns sehr Mühe gegeben, auch ein bisschen so unsere Elterngeneration anzusprechen. Und die Workshops waren echt knackevoll, wo es immer so um Einsteigersachen auch ging. Wir haben teilweise Workshops, mussten wir auch doppelt anbieten. Und das war ganz schön. Man hat so die 25-jährigen Nerds hatten wir auch da, aber halt irgendwie auch mal so 40-jährige Leute in Business-Kostümchen. Das war schön anzusehen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn jetzt ein Fritzhörer sich dorthin verirrt hat, war das nicht schlimm. Da hat er alles durch und runter gezogen.
Natürlich waren die Fritzhörer immer noch in der Mehrheit, aber wir haben uns gefreut, dass sehr viele Frauen da waren und aber halt auch die Leute jenseits der 30.
Alles klar. Jetzt haben wir das Programm schon sagen grob auch beobachtet und das Publikum. Jetzt kommen wir mal zu dir persönlich. Was hat dir denn jetzt an dieser ganzen Woche am besten gefallen?
Na, die Social Media Week ist ja auch so ein bisschen so die Zusammenkunft der ganzen Startup-Community und der Freelancer. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns eigentlich besser vernetzen müssen irgendwie, weil wir müssen irgendwie der Politik sagen, hört mal zu, hier entsteht gerade eine neue Wirtschaft in Berlin und ihr macht aber komische Sachen, die uns irgendwie wieder platt machen. Stichwort Rentenversicherung. Das ist eine nette Idee für Freelancer, dass sie auch irgendwie für später vorsorgen können. Mhm. Aber was da so an Ideen ist, Rentenversicherung zu machen, das ist einfach nur eine 400-Euro-Steuer, die sich kein Gründer leisten kann. Also eines der Ergebnisse, wir müssen uns zusammentun und müssen irgendwie sagen, hallo, hier, so geht es nicht weiter, Politik.
Das ist sozusagen inhaltlich und innerhalb des Netzwerks der Leute, die das machen. Wie war es thematisch, also mit sozusagen tatsächlichen Themen, die da waren?
Für mich ganz interessant, zum Beispiel am Freitag hatten wir das Thema Tod und Social Media, wo Fragen behandelt wurden wie, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe mit meinen Twitter-Followern? Wer bekommt meine Passworte? Man sollte zum Beispiel ein Testament, sollte man auch reinschreiben, was mit den ganzen Seiten, die einem gehören, passieren soll. Man kann QR-Codes neuerdings auf seinen Grabstein schreiben lassen und wir können ja später zum Beispiel mal ein Social Media Testament raustwittern, wie sowas aussieht.
Mhm. Okay, spannend. Ich hoffe, wir müssen da noch nicht so bald von Gebrauch machen, aber klar, muss man sich auch mit beschäftigen. Jetzt war das die dritte Social Media Week. Wird es eine vierte geben?
Ja, wir hoffen doch stark. Also wir machen es immer einmal im Jahr im Herbst. Im Frühjahr werden die Kollegen von Social Media Week Hamburg übernehmen, hoffe ich, weil die Social Media Week findet ja zweimal im Jahr statt. Das ist ein weltweites Event. Dieses Jahr waren 14 Städte dabei. Ach, Shanghai und London und so weiter. Im Herbst, im Frühjahr gibt es wieder Social Media Week Hamburg und dann hoffe ich, dass wir in Berlin auch wieder nächstes Jahr dabei sind, im September, Ende September.
Und dann, wenn das passiert, werden wir natürlich auch wieder dabei sein. Rico Valtin war hier von der Social Media Week in Berlin. Hat ein bisschen erzählt, dass wirklich alle da waren und dass es viele spannende Themen gab. Ihr könnt es noch genauer angucken, indem ihr euch einfach mal die Seite der Social Media Week anschaut. Und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Vielen Dank dir.
Danke, Markus.
Netzmusik von Blacktronics featuring Access 4 Eyes, Blow You im Dazzle Drums Remix und Link dazu gibt's im Blog zur Sendung. In der letzten Woche ging es mal wieder durchs Netz, dass die Freiheit im Netz soll eingeschränkt werden und zwar von einem EU-Projekt namens Clean IT. Höhepunkte aus diesem Projekt sind zum Beispiel, dass Firmen ihre Mitarbeiter ausschnüffeln, überwachen können, dass soziale Netzwerke nur noch mit Klarnamen benutzt werden sollten und dass wer terroristische Inhalte verlinkt, sich strafbar macht. Denkt man erst, okay, könnte sein, aber es wird an keiner Stelle beschrieben, was so ein terroristischer Inhalt eigentlich ist. Es ist also ein sehr weicher Begriff und es könnte missbraucht werden. Da wurden auch Vergleiche zu ACTA gezogen, dem Handelsabkommen, das im letzten Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Inhaltlich mag das zwar daran erinnern, aber André Meister vom Blog Netzpolitik meint, das stimmt eigentlich nicht, dass das dasselbe ist. Er hat viele Artikel über Clean IT geschrieben. Ich habe ihn also angerufen und gefragt, was genau ist jetzt der Unterschied zwischen ACTA und Clean IT?
ACTA war ein internationaler Handelsvertrag, bei dem einige Staaten auf hochrangiger Ebene diskutiert haben. Unter anderem saßen Vertreter der EU-Kommission und der deutschen Bundesregierung am Tisch. ACTA hätte eine unmittelbare Rechtskraft in der EU und in Deutschland entfaltet, weil dieser Vertrag durch die Parlamente ging und dort hätte ratifiziert werden sollten. Nun ist ACTA glücklicherweise im Europaparlament abgelehnt worden und daher zum Glück erstmal tot. Clean IT, da saßen keine unmittelbaren Vertreter der EU-Kommission dabei, auch nicht direkt der Bundesregierung, wenngleich tatsächlich ein paar Vertreter des Innenministeriums da saßen, wir aber noch nicht genau wissen, wer, wann und wie viel die da mitgeredet haben. Clean IT ist eher ein Projekt von Strafverfolgungsbehörden, die dann an die Regierungen in EU und den Mitgliedstaaten gehen und sagen, das hätten wir gern mal. Oder eigentlich, das hätten die noch viel lieber noch nicht mal zu den Parlamentariern und Regierungen gehen, sondern gleich Verträge mit Providern machen und ihre Ziele so durchsetzen möchten.
Also das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Der Plan war also, sagen, so eine Regelung zu schaffen und die aber nicht demokratisch legitimieren zu lassen, sondern direkt mit der Internetindustrie quasi Verträge zu schließen. Du hast jetzt gerade gesagt, man weiß nicht genau, wer da von deutscher Seite möglicherweise dabei war. Weiß man denn überhaupt, wer dahinter steckt hinter diesem Papier?
Ja, der Gründer war ein niederländischer Antiterrorbekämpfer. Der hat sich mit ähnlichen Stellen aus Deutschland, Belgien, Großbritannien und Spanien zusammengesetzt und die Initiative, das Projekt Clean IT Project gestartet, Geld von der EU-Kommission beantragt und dann Konferenzen veranstaltet zwischen Antiterrorbekämpfern und der Internetindustrie, wo jeder mal sagen könnte, was man denn gegen den Terrorismus im Internet unternehmen kann. Und dort kamen ein Haufen Leute zu Wort und so ungefähr jeder auch schlimme Vorschlag wurde einfach mal aufgeschrieben und in das besagte Dokument aufgenommen.
Jetzt war die Aufregung darüber ziemlich groß. Ist eine realistische Umsetzung dieses Projekts zu erwarten?
Nein, da steht so viel Mist drin und spätestens nach ACTA ist auch in der EU die Angst vor dem Internet groß. EU-Kommissarin Malmström hat sich gleich auch auf Twitter distanziert. Zwar hat ihr Director General, ungefähr Ministerium, das Clean IT Project finanziert, aber sie hat sich auch gleich von den Inhalten distanziert. Das wäre wohl nur eine Brainstorming-Session. So richtig Chancen auf Umsetzung hat das nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir einfach 500.000 an Steuergeldern für eine schlechte Liste an Internetpolitikvorschlägen verschwendet.
Ich vermute, das wird nicht das letzte Mal sein. Also wie gesagt, ACTA und Clean IT haben ja immerhin so viel gemeinsam, dass es dabei beiden thematisch um die Einschränkung des Internets gibt. Da ist doch bestimmt schon auch das nächste Projekt wieder in der Mache. Gibt es da schon eine Auskunft?
Von einem konkreten Projekt weiß ich nicht. Es gibt diverse Gremien, die sich darüber unterhalten. Das Problem ist eben ein unterschiedliches Mindset. Viele Strafverfolgungsbehörden denken einfach, das Internet ist das Grundübel und scheren sich nicht immer um technische Umsetzbarkeit oder die Hochhaltung der Grundrechte als allerersten Schritt. Wir müssen auf alle Fälle weiter wachsam bleiben und beobachten, was da so kommt.
Clean IT, was also in der vergangenen Woche das für Aufregung gesorgt hat und auch einen schönen Einblick darin gegeben hat, wie die EU so funktioniert. Das Ganze wurde nochmal ausführlicher besprochen. Es gibt es einerseits als Artikelserie, kann man fast schon sagen, von André Meister bei Netzpolitik und auch als Chaosradio. Da hatten wir 2 Stunden über EU-Politik im Zusammenhang mit Internetpolitik diskutiert. Und beide Links gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Cops mit Spring Break Birthday Song. Und man weiß über diese Leute noch nicht wirklich viel, außer sie kommen aus New York, sie haben erst 2 Songs ins Netz gestellt, wir hoffen auf Nachschub und vertreiben uns zwischendurch die Zeit ein bisschen mit dem Versuch, sie in eine Musikkategorie einzugemeinen. Man könnte sagen, Pop, das trifft es nicht ganz, wahrscheinlich weiß jeder sofort, was ein 60er Jahre Surf-Pop ist, aber auch das möchte die Band nicht gelten lassen, sondern nennt sich selbst eine Band, die Psychedelic Dream Pop macht. Alright. Falls ihr davon mehr hören wollt, gibt's den Download im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich finde ja eigentlich, man kann nie genug Hardware haben. Guten Abend. Marmeladen-Boogie von Avec Avec und den gibt's im Song, den gibt's im Netz. Und da könnt ihr ihn runterladen und Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Wir beschäftigen uns ja hier häufig mit Internetthemen, mit Nerdthemen, aber das folgende Thema dürfte alle angehen, die zumindest am Rande an Technik interessiert sind oder sie benutzen müssen oder sie, naja, irgendwie in ihren Alltag integrieren. Denn eigentlich, so mal ganz ehrlich, wollen wir doch alle möglichst geile, möglichst funktionierende Hardware. Aber nicht jeder hat sie, nicht jeder kann sie sich leisten. Und Daniel Ziegener will jetzt dafür sorgen, dass sich das ändert und hat das Projekt bedingungslos gescheite Hardware für alle ins Leben gerufen. Das lehnt sich natürlich einen Slogan an für das bedingungslose Grundeinkommen und da heißt es ja, jeder soll unabhängig davon, ob er arbeitet, Geld bekommen. Und ob man das über Hardware auch tatsächlich übertragen kann, würde ich jetzt gerne von ihm wissen wollen und vor allen Dingen, wie er das plant. Deswegen ist er jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Bevor wir genau darauf eingehen, wie das klappen soll, würde ich erst gerne mal wissen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, wirklich alle mit bedingungslos gescheiter Hardware zu versorgen.
Gekommen ist mir die, als letztens mal wieder bei Twitter sowas rumging, dass dem Stefan Urbach das Notebook gestorben und er hatte gerade kein Geld, um sich ein neues zu kaufen und dann gab es halt irgendwie eine Spendenaktion, wo Leute ihm einfach dann zusammengeworfen haben und dass er sich ein neues Notebook kaufen kann, weil er halt ohne nicht arbeiten kann und sowas gab es auch schon irgendwie öfters im Internet und da kam irgendwie die Idee, dass man das mal irgendwie grundsätzlich da eine Anlaufstelle für machen könnte, die Leuten ermöglicht, irgendwie an einen neuen Rechner zu kommen, durch die Hilfe von anderen, wenn die sich gerade selber keinen leisten können.
Das ist dann aber nicht so eine Art Kickstarter für Rechnerkauf, sondern es ist so geplant, es gibt halt die Leute, die ganz viele Hardware haben und die keine haben und die sollen sich irgendwie zusammenfinden. Wie genau soll das ablaufen?
Genau, also das mit dem der Vergleich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, der war schon irgendwie ganz gut. Es ist halt irgendwie so, dass genug Hardware irgendwie da ist. Also viele, die ich kenne, haben irgendwie mehrere Notebooks, weil man kauft sich einen neuen Rechner, hat man den alten noch rumstehen und der steht dann halt irgendwo im Regal und verstaubt und ist eigentlich noch in Ordnung und den könnte irgendwer benutzen. Und da wollte ich halt dann eine Plattform machen, wo Leute das irgendwie einstellen können, wenn sie alte Rechner überhaben, dass sich Leute, die dann einen brauchen und sich keinen eigenen leisten können, sich bei denen melden können, dass man da irgendwie so einen Austausch irgendwie hinbekommt.
Das ist ja bei solchen Vorschlägen, also gerade auch bei der von dir angesprochenen Spendeaktion, gab es auch sofort viele Stimmen, die gesagt haben, so, nein, das ist Bestechung, was soll das, wieso finanziert ihr den Rechner? Könnte ich mir auch bei so einem Projekt vorstellen, dass dann Leute sagen, ja, warum soll ich denn jetzt bitte meine Hardware verschenken?
Na gut, also das müssen die Leute halt wer es nicht verschenken will, der soll es halt nicht machen, aber ich denke, es gibt genug Leute, die den Bedarf irgendwie sehen und anderen helfen wollen und auch sehen, da ist ein Computer, der noch voll funktionsfähig ist, vielleicht ein bisschen älter, aber der steht halt nur rum und den kann irgendwer anders benutzen, der gar keinen Rechner hat. Also es ist halt schon eine freiwillige Sache und man muss das schon gut finden, wenn man da mitmacht.
Jetzt könnte man andersrum auch sagen, okay, dann tut halt einfach jemand so, als sei er bedürftig und zieht dort Rechner ab und verkauft die dann. Wird es irgendwie eine Art von Kontrollmechanismus geben oder sagst du einfach, ich mache hier nur die Vermittlung und den Rest kümmert ihr euch bitte selber?
Also so wie es jetzt geplant ist, wird das nur die Vermittlung irgendwie, und das soll auch möglichst mit persönlichem Kontakt irgendwie laufen, dass man irgendwie, weil es ja meistens darum geht, wenn der Rechner stirbt, braucht man schnell irgendwie einen neuen, weil man irgendwie an seine ganzen Sachen nicht mehr rankommt im Internet und so. Dass das irgendwie auch ortsgebunden ist, dass man sich vielleicht dann einfach da zwei Leute zusammenbringt, dass die sich dann irgendwie treffen und quatschen das auf einer gewissen Vertrauensbasis irgendwie.
Also sozusagen eine Art Anlaufhilfe für Nachbarschaftshilfe, was technische Hardware angeht eigentlich. Wie waren denn bis jetzt die Reaktionen?
Also die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, waren ziemlich positiv. Zum einen habe ich ja so eine, als ich diesen Blogpost geschrieben habe dazu, zu der Idee, so eine improvisierte Liste direkt schon dazu gemacht, wo sich recht viele eingetragen haben schon mit alten Notebooks, alten Rechnern, alten Smartphones. Und dann habe ich auch direkt Hilfe angeboten bekommen, dass mir beim Bauen zu helfen, weil ich nicht wirklich gut programmieren kann. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Philipp, der hat mir da was gebaut und das sieht schon ganz gut aus. Also da entsteht auch wirklich was.
Okay, dann würde ich gerade noch als letzte Frage fragen, ist das jetzt so eine nette Aktion, die man macht, solange irgendwie der Drive da ist, weil es was Neues ist, oder glaubst du, das kann zu einem langfristigen Projekt werden?
Wenn das erstmal steht, dann ist, ob es langfristig erfolgreich ist, hängt halt davon ab, wie viele Leute da irgendwie mitmachen, Interesse haben, aber der Bedarf nach irgendwie Rechnern ist halt immer da. Also das Internet ist ja schon eine wichtige Infrastruktur und ich finde auch, da sollte irgendwie jeder braucht dann Zugang zu. Und ich glaube, das sehen auch genug andere Leute so, dass das langfristig irgendwie weiterlaufen kann.
Daniel Ziede hat deswegen eine Plattformidee und auch eine kleine Seite schon geschaffen, wo bedingungslos gescheite Hardware von Leuten abgegeben werden soll, die zu viel haben, an Leute, die davon vielleicht zu wenig haben. Ihr könnt euch das gerne mal angucken und schreibt natürlich auch eure Meinung rein, denn davon leben ja so eine Projekte auch und vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Den passenden Link gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de und dort findet ihr auch von Starfrosh und Kara Square Just Drive.
Thank you.
Just Drive von Starfrosh featuring Kara Square. Und jetzt fragt ihr vielleicht, Starfrosh kenne ich doch aus Trackback. Hat er doch vorhin gerade erzählt, das ist doch dieses Blog auch, oder? In der Tat, Starfrosh ist eigentlich so Blog und Podcast, Musik entdecken. Aber die Jungs hatten irgendwann genug nachgedacht, so nein, wir wollen auch selber Musik machen. Und jetzt tun sie sich immer so mit verschiedenen Produzenten, Remixern, Leuten zusammen. Und haben jetzt gerade ein Projekt, wo sie sich der Sängerin der Stimme von Kara Square widmen. Es ist nicht alles ein Knaller, was dabei rumgekommen ist, aber es ist trotzdem interessant. Also hört mal rein, Link dazu gibt es natürlich im Blog zu dieser Sendung. Und in dieser Sendung hören wir im Zusammenhang mit dem Netz immer wieder so Schlagworte, die schon ganz selbstverständlich geworden sind. Also Internetaktivist zum Beispiel oder Datenkrake oder Cyberkriminelle. Das stört die Sprachwissenschaftlerin Sanja Stankovic und die Journalistin Caroline Neumann, die beide für Voka schreiben. Letzte Woche haben sie deswegen einen Artikel namens Warum Worte Werte prägen veröffentlicht. Und der Vorwurf, den sie da ausarbeiten, ist, diese Wortkombinationen sind zu ungenau und stellen einen Zusammenhang zwischen dem Netz und meist negativen Sachen her, den es so eigentlich gar nicht gibt. Zum Beispiel eben bei dem Wort Cyberkriminelle. Da ist ja die erste Frage, wenn man so einen Artikel liest, erstmal, okay, möglicherweise müsste man sich mit dem Thema mal beschäftigen, was cyberkriminell in unserem Sprachwortschatz so anstellt. Aber wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, euch mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, dazu kann ich was sagen. Ich bin von Haus aus Kulturwissenschaftlerin und habe mich im Studium bereits sehr viel mit Sprache beschäftigt und habe ganz häufig bei diversen Themen immer schon mal gedacht, wenn man sowas liest in der Zeitung, wie beispielsweise bei Gewalt oder Sexmonster, da habe ich mich immer schon gefragt, was ist das eigentlich? Und habe lange Zeit mich immer angefangen, damit auseinanderzusetzen, das auch wissenschaftlich zu sondieren und zu versuchen zu verstehen. Und bewege mich seit 4 Jahren auch beruflich in und mit dem Internet. Und dann fällt das einfach einmal auf. Also wenn man einmal sensibilisiert ist, fällt es auf und irgendwann fängt es auch an zu nerven, weil Menschen dadurch beeinflusst werden. Sie fangen an, also sie haben einfach gefährliches Halbwissen und treffen dann komische Entscheidungen, zum Beispiel in der Politik.
Interessant, aber trotzdem würde ich nochmal nachfragen wollen, wenn man jetzt sagen, also cyberkriminell ist so ein Wort, was ihr in eurem Artikel behandelt, und dann stelle ich mir einfach vor, wenn ich jetzt höre, okay, das ist halt ein Typ oder eine Typin und die macht im Internet Unsinn und zwar Kriminellen. Ist doch eigentlich eine ganz klare Definition. Was ist der Nachteil daran, so ein Wort zu verwenden?
Das ist nicht differenziert, dass man einfach gar nicht weiß, wann ist denn jemand cyberkriminell? Sind das jetzt Hacker, die sich unerlaubt irgendwo eindecken, oder ist das schon jemand, der irgendwie im Internet eine Kreditkarte benutzt oder, wie wir in unserem Beispiel genannt haben, in Norwegen der Attentäter, wo irgendwann ein Internet-Meme auch mal entstand, im Internet geboren. Also wann ist denn eine Tat, wann kommt die denn aus dem Internet? Das kann man gar nicht einschätzen und bewerten.
Also ist der Vorwurf eigentlich bei der Verwendung dieses Wortes, dass da ein Zusammenhang hergestellt wird mit Internet, also als ob das Internet etwas eigenes Böses wäre. Verstehe ich das richtig?
Genau, und es wird der Eindruck erweckt, dass wenn man das Internet weglassen würde, auch die Kriminalität weg wäre.
Ah, und wie könnte man es besser machen?
Man könnte es bewusster einfach benutzen. Also man sollte einfach überlegen, wenn man ein Wort benutzt, ist es jetzt etwas polemisch einfach eingesetzt in dem Moment, ja, und lenkt eigentlich von der realen Tatsache ab? Kann ich es einfach vielleicht genauer beschreiben? Es gibt auch Beispiele aus einem anderen Bereich zum Beispiel. Also wo man jetzt auch sagt, das passt jetzt vielleicht gar nicht in den Bereich, aber zum Beispiel Pädophile, wenn man das mal übersetzt, das heißt kinderliebend. Jemand, der frankophil ist, mag französischen Käse und französischen Wein. Und auch wenn man darüber nachdenkt, überlegt man vielleicht, okay, vielleicht wäre ein Pädokrimineller doch ein passenderes Wort. Und so sollte man bei jedem Wort, das man verwendet, darüber nachdenken, ob es nicht Wörter gibt, die die Situation einfach genauer und treffender beschreiben.
Da kann ich vielleicht auch aus meinem journalistischen Alltag noch kurz was zu sagen, weil seit wir uns mit dem Thema beschäftigen, ich bei mir selber sehr darauf achte, und das ist letztlich auch das, worauf wir im Grunde bei anderen nur hinaus wollen, diese Sensibilisierung, dass ich bei mir mehr darauf achte, bestimmte Begriffe eben entweder nicht zu benutzen oder mir das zweimal zu überlegen und dann auch entsprechend in den Kontext einzubetten. Weil letzteres ist ja das, worum es zentral geht. Ich arbeite jetzt für sehr digitale Medien mit einer sehr nerdigen Leserschaft, so dass sich dieses Problem nicht unbedingt stellt. Aber wenn man sich mal umschaut, sind viele Begrifflichkeiten, die wir halt für problematisch halten, in Medien unterwegs, die eine Leserschaft haben, die eben diesen Kontext nicht besitzen. Und wenn dann dort in einem Artikel etwas von der Datenkrake steht, ohne dass das eingeordnet wird, ohne dass es möglicherweise überhaupt um die Datensammelwut von besagtem Unternehmen geht, dann ist es schwierig.
Also wenn man es einfach nur als Einordnung quasi benutzt. Jetzt hätte ich doch zum Schluss eine kleine Leistungskontrolle. Ihr habt ja das Wort Internetaktivist auch auf dieser Liste von Wörtern, über die ihr da sprecht. Und Markus Beckedahl zum Beispiel nennt sich selber auch einen solchen, beschreibt ihr da, von Netzpolitik. Und das ist ja ein Begriff, den finde ich tatsächlich wirklich feststehend. Also das ist jemand, der sich politisch engagiert dafür, dass das Internet aktiv bleiben kann, könnte man sogar wörtlich übersetzen. Habt ihr da einen besseren Vorschlag, wie man solche Leute nennen kann, die sich sozusagen für Netzfreiheit einsetzen?
Das ist ein schwieriges Beispiel deshalb, weil wir uns nämlich darüber auch viele Gedanken gemacht haben und gefragt haben, geht es denn wirklich beim Internetaktivisten darum, dass er sich fürs Internet einsetzt, oder wird der Begriff nicht auch dafür verwendet, für jemanden, der sich auf dem Wege des Internets einsetzt, weil Julian Assange setzt sich nicht für das Internet ein und er ist trotzdem der Internetaktivist. Also das ist genau das, was wir meinen. Hier haben wir einfach zwei verschiedene Ebenen und auf welcher kommunizieren wir? Das müssen wir dem Leser sagen. Und insofern stellt sich jetzt die Frage nicht, wie bezeichnen wir Markus Beckedahl anders, wenn nicht Internetaktivist, sondern stellt sich eher die Frage, müssen wir vorher diesen Kontext herstellen und in bestimmten Medien auch dauerhaft herstellen?
Jetzt ist es ja so, wenn man sich Gedanken über solche, man kann es auch Kleinigkeiten nennen, macht, dann lesen das Leute möglicherweise, sagen auch möglicherweise, Mann, ihr seid jetzt aber irgendwie wirklich Erbsenzähler. Gab es denn Reaktionen auf euren Artikel?
Ja, genau diese. Das Ding ist, es sind ja verschiedene Ebenen. Auf der einen Ebene natürlich plädieren auch wir dafür, mehr zu sensibilisieren für die Inhalte grundsätzlich. Also zu sagen, wir müssen mehr für den Datenschutz tun, wir müssen mehr über Datenschutz schreiben, kommunizieren, wie auch immer. Aber das ist ja eine ganz andere Sache und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem über die Sprache in diesem Zusammenhang sprechen kann. Von daher, Erbsenzählerei, aber diese Kommentare gibt es gerade im Medienjournalismus, in dem ich unterwegs bin, auch immer wieder. Also da muss man dann drüber wegschauen. Solange man einige Menschen erreicht, einige schreibende Menschen, informierende Menschen, sprich Journalisten unter anderem, dann finde ich, ist es das schon wert, das aufgeschrieben zu haben.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind ja Gesellschaftswesen und unsere Art, miteinander umzugehen, ist ja die Sprache. Also darüber kommunizieren wir ja. Ne? Also über unterschiedliche Wege, sei es irgendwie Gestik oder Gesichtsmimik oder eben Worte. Und das sind einfach Worte, sind gewisse Codes, die gewisse Bedeutungen haben, die ganz, ganz unterschiedlich auch sind. Also es ist auch, du kannst es einfach auch damit vergleichen, du kannst es auch mit einer Farbe vergleichen. Wenn du überlegst, welche Bedeutung die Farbe Weiß in Deutschland hat, steht für eine Art von Reinheit, eine Art von Cleanheit oder für Hochzeit, für was ganz Unschuldiges. In Japan steht die Farbe Weiß für den Tod. Und so ist es auch mit Wörtern, dass die ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und dadurch einfach Werte vermitteln. Und je mehr sich ein Wort manifestiert, umso mehr ist die Konnotation, die man auf diesem Wort hat, da, umso mehr verbreitet sie sich. Und gefährlich wird es einfach dann, wenn das bei Menschen passiert, die das Hintergrundwissen nicht haben. Und das sieht man ja ganz häufig bei Politikern. Die werden dann konfrontiert und man liest dann sowas irgendwie in der Zeitung und da findet dann einfach ein unreflektiertes Auseinandersetzen damit statt. Und dann werden manchmal Entscheidungen getroffen, die dann nicht nachvollziehbar sind, sage ich mal, für jemanden, der eben das Hintergrundwissen hat. Oder Eltern beispielsweise, die einfach sagen, oh, dieses Facebook, das ist so gefährlich, das verbiete ich meinem Kind. Das Kind macht es aber trotzdem und dann ist da niemand, der das Kind an die Hand nimmt und sagt, aber guck mal, so musst du mit deinen Daten umgehen und das sind die Datenschutzeinstellungen, die du machen musst. Es zu verbieten bringt ja nichts.
So sehr kann Sprache uns beeinflussen. Sanja Stankovic und Caroline Neumann haben sich darüber Gedanken gemacht und diesen Artikel sollen natürlich nicht nur Politiker oder Journalisten lesen, sondern auch ihr. Und den Link dazu gibt es einfach im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger. Privat.
Eine kleine Rubrik, die wir von euch quasi gestalten lassen, denn wir stellen immer Leute vor, die im Internet irgendwie Unwesen treiben und fragen sie aus, ganz fürchterliche Sachen, und sagen dann auch zu ihnen so, sag mal, nächste Woche um diese Zeit irgendwie, könntest du vielleicht uns einen Tipp geben, damit wir nichts selber vorbereiten müssen? Letzte Woche war Katinka hier und hat dazu Folgendes gesagt.
Ein Blog namens Social Media Concept, das Doing Social Media Concept, der sehr lustig ist, weil sie quasi den Arbeitsalltag eines Social Media Concepters mit lustigen GIFs und Kommentaren illustriert. demonstrieren und das mich jeden Tag wieder neu erfreut.
Und diese beiden Menschen, die die Katinka da immer jeden Tag aufs Neue freuen, sind André Rudolph und Jannik Lott, die jetzt hier bei mir im Studio sind. Hallo und guten Abend.
Moin moin.
Hallo.
So, könnt ihr jetzt bitte mal dreimal hintereinander, ohne zu stolpern, sagen Social Media Konzepter doing Social Media Concepts?
André, mach du mal.
Social Media Konzepter doing Social Media Concepts.
Social Media Konzepter doing Social Media Concepts.
Social Media Konzepter doing Social Media Concepts.
Geschickt um die eigentliche Herausforderung drumherum geschlichen, aber ich will das mal gelten lassen. So, Jungs, Social Media Konzepter. Wir Leute benutzen also zum größten Teil relativ selbstverständlich dieses Social Media. Und wir haben auch den Verdacht, es gibt Leute, die sich darum kümmern. Und wenn man euer Blog liest, dann sieht man, okay, das ist so ein Arbeitsalltag anscheinend, der so ein bisschen an The Office erinnert. Oder hier, wie heißt das in Deutschland?
Stromberg,
genau. Aber könnt ihr mal in kurzen Worten beschreiben, so ein Kernarbeitsablauf bei einem Social Media Agentur Dingens? Also da gibt es anscheinend einen Creative Director und andere Leute, die sich immer auf eine bestimmte Art und Weise bekriegen. Was genau passiert da?
Also es ist eigentlich, glaube ich, nicht großartig anders als in anderen Kreativagenturen, wobei unser Arbeitsalltag daraus dann halt auch besteht, dass wir für Kunden Projekte umsetzen, die sich meistens im digitalen Raum halt einfach befinden und deswegen im Neudeutschen jetzt so schön immer Social Media heißen. Und was wir da tatsächlich machen, ist, uns Ideen auszudenken und diese dann umsetzen zu lassen sozusagen.
Ja, aber es hat ja sozusagen so ganz bestimmte Spannungsfelder zu geben. Also ihr seid Konzepter, das ist richtig euer Job.
Ja.
So, und dann gibt es den Creative Director. Der hat irgendwie, also der kann euch entweder helfen oder nicht. Ich bin halt nicht ganz schlau geworden aus dem Blog. Also wie ist da das Spannungsfeld?
Ja, unser Creative Director hat so den Hut auf. Der segnet die Ideen ab von uns und überprüft, ob die gut sind oder nicht sind. Also er ist so ein bisschen der Imperator, der den Daumen am Ende nach oben zeigt oder nach unten zeigt.
Und jetzt hat man auch die Befürchtung, okay, diese komischen Leute, die das beruflich machen, die sehen uns normal nutzt halt auch einfach nur als Klickvieh an. Und da tauchen auch so Worte auf, die diesen Eindruck noch verstärken. Zum Beispiel ein Fangate. Ich kann als User also ein Fangate überschreiten. Was habe ich dann gemacht?
Also ein Fangate ist im Endeffekt nichts anderes als in einer Facebook-App, wenn man auf die draufkommt, ohne das halt tatsächlich über die Facebook-Seite sozusagen zu machen, den Nutzer dann dazu aufzufordern, die Seite vorher halt auf Gefällt mir zu klicken. Das ist im Endeffekt nichts anderes, um halt die Fanzahlen sozusagen organisch mit der App sozusagen wachsen zu lassen.
Ah, verstehe. Betrachtet man den User dann wirklich irgendwann so als grobe Masse, denen es gilt, sozusagen möglichst schnell über den Tisch zu ziehen, um das Like aus ihm rauszuklicken?
Natürlich nicht.
natürlich nicht.
Nein, also wir haben so ein bisschen den Anspruch, weil die User selber sind ja auch irgendwie Individuen und da sind ja Menschen dahinter. Und wir wollen ja schon eher so Konzepte machen, die den Leuten halt auch ein bisschen Freude bereiten oder denen ein bisschen helfen. Und was wir halt irgendwie gerade in diesem Social Web irgendwie verwenden können, ist so diese Interaktion mit Firmen. Und da wollen wir den Usern natürlich irgendwie so die Möglichkeit geben, auf eine coole Art und Weise mit den Firmen kommunizieren zu können.
Eine Sache, die mir auf eurem Facebook-Profil aufgefallen ist, ist, dass da als Logo ein Twitter-Vogel ist, der gewürgt wird. Warum?
Also die ehrliche Antwort ist tatsächlich, wir sind designtechnisch totale Würstchen und wir können sowas halt einfach nicht. Und das Einzige, was uns dann als Logo eingefallen ist, um das Ganze so ein bisschen zu kombinieren, war der Like-Down mit dem komischen Twitter-Vogel halt immer dabei, weil die halt immer wieder ankommen oder einem immer wieder vor die Nase fliegen, von daher. Ja.
Was ist das Schlimmste, was euch jemals als Social Media Konzepter passiert ist?
Ein tolles Projekt wurde abgesägt.
Ja.
So. Man da hat, blutet einem das
man, Herz. Man hat grandiose Ideen und der Kunde will es einfach nicht verstehen, wie toll die sind. Und tickt es dann ab.
Die Kunden haben wir aber nicht mehr.
Offensichtlich.
Wir müssen jetzt mal persönlich werden hier bei Blogger Privat. Heißt ja nicht umsonst so. Mhm. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr nicht mehr Social Media Konzepter werden dürftet, sein dürftet?
Weinen.
So schlimm? Ihr macht doch bestimmt noch irgendwas anderes.
Wahrscheinlich würde es bei mir eher in die Games-Ecke gehen.
Das also
Game-Produktion, vielleicht sowas in die Richtung.
Okay, hast du das schon mal ausprobiert?
Nein.
Gibt es irgendwas, was man sozusagen da von deinem letzten Beruf mitnehmen könnte?
Ich denke eigentlich eine Menge Sachen. Also da wir ja gerade relativ viele Sachen im App-Bereich oder in Programmen halt tatsächlich denken, die Leute auch benutzen sollen, müssen wir uns auch im Endeffekt ausdenken, okay, was wollen die Leute denn eigentlich haben? Also was wollen sie tatsächlich machen? Und das kombiniert mit einem Grundverständnis, wie Spiele halt tatsächlich funktionieren, ist das in unserem Job dann auch relativ gut, weil so eine intrinsische Motivation müssen wir halt tatsächlich auch selber in unserem Job mit einbauen.
Intrinsische Motivation ist jetzt schon sehr gut. André, wie wäre es bei dir?
Ich weiß nicht, also mir macht mein Job halt irgendwie tierisch Spaß. Ich würde trotzdem irgendwie Werbung konzipieren wollen. Auf eine andere Art und Weise.
Okay. So, und jetzt noch die ganz persönliche Frage. Yannick, du hast ja einen Namen, der ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Jetzt gab es in der letzten Woche in der Berliner Zeitung einen Artikel über eine WG, die das ganze Wochenende nur Drogen nimmt und total abgeht. Und der schlimmste Drogennehmer da war ein gewisser Yannick. Was hast du dazu zu sagen? Weiß deine Mutter davon?
Meine Mutter weiß davon nichts. Und ich glaube auch nicht, dass ich das war.
Hast du Beweise, dass du das nicht warst?
Nein, die kann ich jetzt nicht vorlegen.
Ist ja im Internet immer so die Sache, ne? Wenn man dann auf einmal so ein Ding am Hacken hat, dann kann man nicht beweisen, dass man es nicht war.
Tatsächlich, wenn man meinen Namen googelt, auch wenn der Name, also der Vorname Yannick nicht so besonders ist, die Schreibweise plus mein Nachnamen, da findet man tatsächlich nicht so viele andere Leute als nur mich.
Dann die Schreibweise war tatsächlich genau, gut. Wir Mantel des Schweigens an dieser Stelle drüber und wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Seid ihr bereit?
Ja.
Ich bin bereit.
Gut. Heißt es der oder das Blog?
Das.
Der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Ja, Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
OS 10.
Wie viele Twitter-Accounts betreibt ihr?
Einen.
Zwei.
Hardcore oder Casual Gamer?
Eher Casual.
Hardcore mit der Tendenz zu Casual.
Aha. DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
DNS-Sperre.
Was Yannick sagt.
Okay, ich empfehle euch, sich zu dem Thema mal zu lesen. Ja. Was denkt ihr, wenn ihr euren eigenen Auftragsprojekt-Dingens nach einem Jahr nochmal seht?
Geiler Scheiß.
Das kann ich noch besser.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn ihr den Browser anmacht?
Is it Friday? Org.
Was ist das?
Das ist eine Webseite, die dir direkt anzeigt, ob Freitag ist oder nicht.
Sehr schön. Okay, Yannick?
Bei mir ist ganz langweilig Google.
Warum?
Weil es am nützlichsten für mich ist und weil ich nicht gerne in den Browser-Einstellungen irgendwie rumfummel.
Bequem und faul. Welches Blog, welchen Podcast oder welchen irgendwas im Internet macht Dingens sollen wir an dieser Stelle hier vortragen?
Ich finde westberlin.tumblr.com ganz cool. Das ist eine Webseite, die Bilder aus dem alten Berlin zeigt. Ziemlich interessant und ganz cool aufbearbeitet.
Und ich vermute, Janek hat den zweiten Vorschlag?
Ja, ich würde gerne den Thomas Schaffer von ballverliebt.eu hier sehen oder hören vielmehr.
Warum?
Ja, er hat ganz schöne Spielanalysen zu Fußballspielen im Endeffekt, die er in einem Blog aufbereitet. Und das sind Gott sei Dank nicht nur österreichische Spiele, aber auch vorwiegend halt internationale Spiele. Und die Analysen sind immer ganz, ganz interessant zu lesen.
Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Dieses Blog, was ihr da macht, das ist ja voller lustiger GIFs, die ja schon also durch eure Sprüche nochmal sozusagen pointiert werden, aber die schon alleine ganz großartig sind. Wo kriegt ihr die eigentlich alle her?
Wir haben da auch so unsere Blogs, die wir da so ein bisschen ausstarten und uns ein bisschen Inspiration holen.
Und gibt's die irgendwo in der Blogroll? Kann man da mal luschern, wo ihr das habt?
Wir haben Blogroll haben wir noch nicht reingebaut, weil wir haben generell, wie ich eben schon mal gesagt habe, wir haben kleine Probleme mit Design und so und wir haben uns alleine durch einen Facebook-Like-Button mal irgendwann unseren Tumblr-Design komplett zerschossen.
3 oder 4 Mal war das.
Ja. Okay, die Quellen bleiben also geheim. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage und wichtigsten Frage. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Kann Yannick rappen?
Aha, kann Yannick rappen?
Nein.
Oh, schade. Ich hätte jetzt sonst meine Kostprobe geboten. Vielleicht kannst du so Kostprobe geben, wie du nicht rappen kannst.
Ich glaube nicht.
Okay, gut, dann lassen wir das.
Ich glaube, dass wir niemanden hören, dann habt ihr keine Zuhörer nachher mehr.
Ach, die sind leidensfähig. Aber gut, wir wollen auch hier den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten. Ich danke euch fürs Vorbeikommen und wünsche euch Hörern und Lesern viel Spaß bei den Social Media Conceptors, die Social Media Things tun. Und Link dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Can't fake it in there. Oh Lord, I swear I want these.
Stop talking now, give me these shoes. I am not leaving without these shoes. I'm nothing like a hole in a muffin. Shoes are the key to get me in. A world's waiting, me and my shoes are walking. Me and my shoes are talking to you. Talking to you.
Skip Dango war schon in den USA, hat dort versucht, mit Musik erfolgreich zu werden und ist zurück nach Deutschland gekommen, hatte da beinahe einen Plattenvertrag, aber es hat alles nicht geklappt und jetzt sitzt er zusammen mit Hausmeister, Postbote und Physiotherapeut in einem Wassertank in Aurich. Nein, das ist keine Bürogesellschaft, sondern eine Bandprobeort und die Band heißt Sue. Die haben zwar noch keinen Plattenvertrag oder beziehungsweise nur so einen ganz kleinen, wenn ich es richtig gesehen habe, waren aber letzte Woche der Unsigned-Tipp, der es ins Tagesprogramm hier bei Fritz geschafft hat und zwar genau auch mit diesem Song, mit Shoes von Sue. Noch mehr Unsigned-Musik gibt es dann morgen an genau derselben Stelle, wie ihr heute gerade brav am Radio war, zwischen 18 und 20 Uhr hier bei Fritz. Es ist erstmal Zeit, sich zu verabschieden. Wir hatten heute viel Social Media in der Sendung. Wir hatten ein bisschen sauberes Internet, beziehungsweise der rettungslose Versuch, etwas in den Start zu bringen. Falls ihr einen Kommentar dazu habt, schreibt mir gerne ins Blog trackback.fritz.de oder eine Mail at trackback@fritz.de oder bei Twitter @radiotrackback. Und ich habe natürlich noch eine Netzmusik für euch und die könnte man eigentlich nur ganz kurz ankündigen mit: die nächste Netzmusik kommt von Dusted Wax Kingdom. Das reicht eigentlich, weil das ist ein Netzlabel, bei dem kann man fast blind alle Releases runterladen. Ich will trotzdem noch kurz sagen, von wem es kommt. Von Paul Doerr. Der hat die Lush Live EP dort veröffentlicht und wir hören gleich einen Song davon, der auch genauso heißt wie die EP. Aber eine Empfehlung: wenn euch der Song gleich gefällt, dann geht mal ins... Entschuldigung, bin gerade ein bisschen durcheinander. Wenn euch der Song gefällt, dann zieht man nicht nur die EP von Dusted Wax Kingdom, sondern jetzt guckt euch auch mal das Soundcloud-Profil von Paul Doerr an, weil der ganz viele schicke Remixe für andere Künstler gemacht hat und die aber nicht auf seiner EP drauf sind. Also, lange genug geredet, ich bin jetzt raus, wünsche euch noch viel Spaß hier bei Fritz und als letztes, wie gesagt, Paul Doerr und Lush Live. Mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Ein Podcast von fritz.de.